Ja, danke Jörg für die Einführung. Ich möchte nächsten 25 Minuten Ihnen was über das letzte Jahr Cookies berichten, und zwar von Berlin, wo die Foskis ja letztes Jahr stattgefunden hat, die Entwicklungen oder ein Auszug, ein Teil der Entwicklungen, wie sie heute sich mit Cookies präsentieren. Muss ich hier gucken, das ist nicht mein Laptop. So. Erstmal über uns als Firma SourcePol. Warum erzähle ich Ihnen da so viel über Cookies? Wir sind sehr eng verbunden mit dem Cookies-Projekt, haben 5 Kernentwickler in der Firma, sind im Projekt-Steering-Komitee vertreten. Der Cookies-Server ist initial von SourcePol Marco Huckentobel entwickelt, Cookies Enterprise, ein Produkt von uns, Cookies Cloud. Dann sind wir in diversen weiteren Projekten involviert, Ogre Google, Google Ogre und WebGIS-Projekten. Was ist Cookies? Die wissen vielleicht nicht alle von Ihnen, was Cookies ist, die meisten sehr wahrscheinlich schon. Cookies ist ein Full-Featured Desktop-GIS, und das sehr viele Vektor- und Rasterformate zum Beispiel unterstützt. Ein großes Plus von Cookies ist, dass es auf allen gängigen Plattformen betrieben werden kann. Heute Windows, Linux, andere Unixe, also auch HPUX oder Solaris ist möglich, Mac OS, es gibt auch sogar eine Android-Version im Alpha-Stadium. Cookies ist erweiterbar, Cookies ist selber in C++ geschrieben, aber ist über Plugins erweiterbar und auch konfigurierbar mit Python und ist Open Source. Klar, sonst würde ich hier nicht stehen und Ihnen was dazu erzählen. In Berlin 2014 ist kurz vorher Cookies 2.2 bei Mira released worden, und wir sind heute einen großen Schritt weiter in dem einen Jahr, und ich möchte Ihnen die wichtigsten Sachen oder die wichtigsten Features vorstellen, die in dem einen Jahr passiert sind. Warum ist das oder durch was passiert das überhaupt? Cookies hat eine sehr aktive Community. Das ist ein OSGeo-Projekt, das ist sehr wichtig, wenn Sie mit Open-Source-GIS-Projekten und auch Software arbeiten wollen, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie auch OSGeo-Projekte sind. Hat zurzeit etwa 500.000 oder mehr als 500.000 Codezeilen ohne Kommentare und Leerzeilen, was etwa 141 Personenjahren Entwicklung entspricht. Hat eine sehr aktive Anwender- und Entwickler-Community mit 13 Hauptentwicklern, also Code-Maintainers, die für die verschiedenen Komponenten von Cookies verantwortlich sind. Es gibt ein Dokumentationsteam, was die Dokumentation pflegt und führt, und es gibt Übersetzer des GUIs. Das GUI ist heute, ich kann Sie mich nicht genau fragen, aber in über 40 Sprachen übersetzt. Die Kommunikation in dieser Community erfolgt über Mailinglisten und über IRC-Chat. Und zweimal im Jahr gibt es Entwicklertreffen, und die sind meistens im Frühjahr und im Herbst. Das nächste ist in Kopenhagen, und dort wird dann auch gleichzeitig die erste internationale Cookies-Konferenz über 2 Tage stattfinden. Die ist dann verbunden mit dem Entwicklertreffen im Mai. Support bekommen Sie einerseits bei dem Betrieb von Cookies, einerseits über die Community selber, über Mailinglisten, wo Sie Fragen stellen können, oder Foren. Aber auch diverse Firmen bieten Ihnen Support für Cookies an. Von den Releases her, ich habe jetzt nicht die ganze Liste aufgeführt, Cookies ist 2002, ist der Start von Cookies gewesen mit Version 001. Ich habe die zweite Seite der Folie nur noch genommen mit 1.7. Sie sehen, also der Wechsel von 1 auf 2 hat im Jahre 2013 stattgefunden. Es hat erhebliche Konsequenzen gehabt. Heute stehen wir bei der Version 2.8. Und die Versionen sind immer benannt nach Orten, wo Hackfeste, also Entwicklertreffen, stattgefunden haben. Und der Grundstein für die aktuelle Version 2.8 ist in Wien gelegt worden, und deswegen heißt die Version 2.8 Wien. Und seit Berlin hat es also dann, wie Sie sehen, 4 Releases gegeben, also 2.2 bis 2.8. Sie sehen auch, es gibt einen Rhythmus, und zwar es gibt einen Releaseplan, der alle 4 Monate einen Release herausbringt. Und Sie können das ausrechnen, der nächste Release 2.10 oder wie auch immer heißen wird, das ist noch nicht festgelegt, kann auch 3.0 heißen zum Beispiel, weiß man nicht, wird im Juni 2015 dann zu erwarten sein. Also jetzt kommt so ein bisschen die Geschichte von 2.2 bis 2.8, was sich entwickelt hat und was so in den Jahren passiert ist. Was ist neu? Das Ganze ist eine ganz persönliche Auswahl. dass alle Features, alle Erneuerungen, alle Veränderungen zu zeigen, würde den Rahmen von 20, 25 Minuten erheblich sprengen. Deswegen gehe ich hier mit einer Auswahl durch, die für mich, von denen ich meine, wichtigsten Punkte. Ich möchte mit der Symbologie anfangen. Also die Symbologie hat sich sehr stark verbessert gegenüber der Version 2.2 von vor einem Jahr. Sie haben sehr viele verschiedene neue Füllungsmuster. Sie können SVG füllen, das ist wahrscheinlich vielen bekannt, aber es gibt auch zentrierte Füllungen, Gradientenfüllungen, die immer oder meistens auch mit einer Formanpassung verbunden sind. Also die Form ist dabei jetzt solche die Form eines Polygons und die Füllung innerhalb des Polygons ist dann wird von der Form des Polygons mitbestimmt. Die formangepasste Symbologie kann über Gradienten verlaufen, über zwei Farben. Alpha-Kanäle werden unterstützt, sie ist linear oder radial oder konisch. Der Verlauf vom Rand bis zum Zentrum, Sie können über einen Puffer entlang der Grenze den Verlauf innerhalb der Flächen gestalten. Optional werden Löcher ignoriert und wie bei den meisten Einstellungsmöglichkeiten von QGIS ist die Unterstützung über datendefinierte Eigenschaften weitestgehend jetzt durchgängig realisiert. Das heißt, Sie können über Attributwerte in Ihren Daten die Einstellungen der einzelnen Symbole, nicht nur der Symbole, viele andere Einstellungen auch, steuern und das Ganze auch über Expressions, also Ausdrücke, realisieren und kontrollieren, also steuern. Was eine ganz schöne, lange fehlende Darstellungsmöglichkeit war, um zum Beispiel Grenzverläufe darzustellen, wie sie in Karten sehr schön benutzt werden, ist der Verlauf von einer Grenze nach innen, um den Grenzverlauf zu verdeutlichen, ohne die klare, eindeutige Grenze zu vernachlässigen, sind die Innenrandsymbolisierung von Polygonen. Normalerweise wird oberen Beispiel ein Symbol, was über eine Linie gelegt wird, auf beiden Seiten des Polygons gezeichnet. Wenn Sie nur die Innenseite um eine Zentrumslinie herum zeichnen wollen, dann können Sie diese klassische kartografische Grenzsignatur darstellen. Sie können invertierte Polygone zeichnen, hört sich nicht sehr spektakulär an, ist es aber, finde ich, weil Sie können so ausgewählte Objekte hervorheben und dieser Stil wirkt sich eben nur auf Objekte aus, die nicht ausgewählt sind. Das heißt, Sie verdecken zum Beispiel in einer Karte, Sie haben eine Gemeinde oder eine Stadt und wollen nur die Stadt hervorheben und den Rest außenrum aber nicht unbedingt weiß lassen, sondern abgrauen, abdunkeln, dann machen Sie das mit diesem invertierten Polygonzeichnen, was beim Seriendruck dann sehr hilfreich ist, weil dann können Sie diese einzelnen Objekte dann schön darstellen. Und in dem Beispiel sieht man das zum Beispiel, da schwebt die Bretagne, ist das glaube ich, jawohl, ne? Ja, nee, das ist was anderes, das ist Périgueux, schwebt über dem Blatt, weil das Blaue ist dann überlagertes Polygon, was quasi das invertierte Polygon ist mit einer speziellen Randlinie und Sie haben schöne Möglichkeiten, die kartografisch zu arbeiten. Weiteres dazu wird der Andy Neumann nachher noch, wenn er sich speziell mit dem Print Composer auseinandersetzt, auch sicherlich noch zeigen. Dann die Ausdrücke oder Expressions sind sehr stark erweitert worden. Man kann Kategorien bilden jetzt. Also das Case, die Case-Bedingung ist eingefügt worden. Und die Expressions sind ohnehin ein äußerst mächtiges Werkzeug, was ständig erweitert wird, auch um Funktionen. Und diese Case-Funktion oder die Kategorienbildung ist jetzt eine weitere wichtige Funktion. Ebenso wenn alle anderen Bedingungen nicht erfüllt sind, also die Else-Rule, das auf Deutsch zu übersetzen, ist ganz schön blöd. Also die Else-Rule, das heißt, man kann mit den regelbasierten Rendern auch bei den Expressions jetzt auch mit Ansonsten kann man es sagen. Wenn die Bedingung nicht gilt, dann macht er was anderes. Für alle anderen, für die Bedingung nicht gilt, verwenden. Ist auch eine, finde ich, sehr mächtige Funktionalität. Die Beschriftung war lange ein bisschen das Problemkind. Vor allen Dingen die freie Positionierung der Beschriftung ist lange relativ langsam gewesen. Das Freibeschriften ist nun ist völlig überarbeitet worden, der Algorithmus, der dahinter steckt, und ist dadurch erheblich viel schneller geworden. Also die freie Positionierung von Beschriftungen in Polygonen, entweder horizontal oder auch gedreht, sodass es am besten in die Polygonform hineinpasst, ist deutlich besser, also schneller geworden. Und auch Linien können bei der Beschriftung mehrfach beschriftet werden. Die Legende ist vollkommen überarbeitet worden. Die Legenden-APIs, also die Legende stellt sich jetzt ganz anders dar, auf den ersten Blick nicht, aber wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, schon. Die API ist erstens neu entwickelt worden oder aufgeräumt worden, was vor allen Dingen wichtig ist für die Entwicklung von Plugins, weil der Python-Zugriff ist äußerst schwach gewesen ursprünglich. Man konnte also sehr schlecht nur an die Items der Legende herankommen und das auch nicht sicher. Das ist sehr, sehr viel besser geworden. Man kann Filter setzen auf die Legende, sodass die Legende nur die Elemente anzeigt, die auch in der Karte tatsächlich sichtbar sind. In der Karte auf im Canvas, also im QGIS Desktop selber. Das ist gut für die Entflechtung der Legende natürlich. Man kann einzelne Legende-Elemente ein- und ausschalten. Sie sehen das hier an den Checkboxen hier, dass Sie die einzelnen Legende-Elemente ein- und ausschalten können. Das hat es auch zum Bearbeiten sehr hilfreich. Und Regeln werden, also die über Expressions definierten Regeln, werden auch in der Legende jetzt neu angezeigt. Also Legende war immer ein bisschen stiefkindlich behandelt, ist durch diese Veränderungen erheblich aufgewertet worden. Die Druckzusammenstellung, ich mache das nur jetzt in der Übersicht. Andi Neumann wird dazu gleich einen ganzen Vortrag machen, ne? Andi, nur zur Druckzusammenstellung. Deswegen erstmal gibt es ganz viele Verbesserungen in der Anwendung, also in der Usability der Druckzusammenstellung. Man kann jetzt einzelne Elemente oder Elementgruppen mit der Mausbox selektieren. Man kann mit dem Mausrad besser rein- und rauszoomen in der Blattansicht. Man kann auf die aktuelle Ausdehnung zoomen, die man haben will. Einen Vollbildmodus gibt es, mit dem kann man sehr schön arbeiten. Und es gibt vor allem eine Druckvorschau. What you see is what you get oder what you see is all what you get. Mit dem Sie auch wirklich sehen können, das, was Sie nachher definiert haben, mit 2 mm oder 0,2 mm Liniendicke, ob Sie die überhaupt noch sehen auf Ihrem Blatt nachher. Das hat es auch nicht gegeben, das gibt es jetzt auch. Alle Kartenelemente können rotiert werden in der Druckvorschau, in der Druckzusammenstellung. Und auch hier können zunehmend immer mehr und viele Elementeigenschaften in der Druckzusammenstellung über Daten definiert werden. Also, wie ich schon erwähnt habe, über die Attributwerte definierbar gemacht werden. Ein zweiter Teil finde ich ganz spannend. Es gibt auch Graustufen und eine Farbenblindvorschau. Sie mögen jetzt denken, wofür ist das? Komme ich am Schluss noch zu? Das hat jemand gebraucht, also gibt's das. Also die Graustufen sind interessant, wenn Sie eben nur einen Schwarz-Weiß-Drucker haben. Sie haben eine lustige, bunte Karte vor sich und möchten, kann man nur einen Schwarz-Weiß-Drucker zur Verfügung oder wollen sicherstellen, dass Ihre Kunden, die diese Karte ausdrucken, auf dem Schwarz-Weiß-Drucker auch noch ein sichtbares oder erkennbares Ergebnis bekommen. Dann können Sie das mit der Graustufenansicht machen. Und die Farbenblindvorschau hat anscheinend jemand gebraucht, der mit Farbenblinden zu tun hat und dann ist es entwickelt worden. Also dann sehen Sie, wie sieht ein Farbenblinder diese Karte? Ist da überhaupt noch was zu sehen mit meinen Rotabstufungen? So bei Männern ist das ja immer oft so ein Problem mit Rot und Grün. Bilder können, als Datenquellen können Bilder eingebunden werden über Expressions. Sie haben Positionierhilfen, wie Sie die aus Desktop-Publishing-Systemen kennen, verschiedene Größenmodi und so weiter. Der HTML-Seitenumbruch ist verbessert worden. Datenpfade zu Bildern können Sie auch über URLs definieren, also übers Internet können Sie direkt Bilder integrieren. Und Sie können mehrere Koordinatengitter, also ein lokales Referenzsystem und Längen, Breitengrade übereinander lagern und gleichzeitig in die Karte bringen. Datasehendruck ist verbessert worden. Sie haben jetzt eine Vorschau über den ganzen Atlas. Sie können jedes einzelne Kartenblatt anschauen. Sie können die Kartenstile auch wieder über eine Variable steuern. Und das ist auch wieder datengetrieben. Sie können mehrere Atlaskarten, durch Atlaskarten gesteuerte Karten generieren. Und Sie können auch, und das ist auch noch ein ganz cooles Feature, Sie können eine Liste von Maßstäben angeben und sagen, gut, mit meinem Atlas sollen nur 5 verschiedene Maßstäbe oder 2 verschiedene Maßstäbe benutzt werden können. Wähle mir den besseren aus, den ich jetzt gerade für diesen Kartenausschnitt, über den ich ja nicht unbedingt einen Einfluss habe, brauche. Es gibt eine Tabellenschnellberechnung oben in der Box. Können Sie gerade eine Berechnung eingeben, flutsch, ist die berechnet. Ich gehe ein bisschen schneller durch. Expressions sind verbessert worden, also die Liste der Ausdrücke ist erstens erweitert worden, es gibt wesentlich mehr Ausdrücke und Sie haben die letzten Ausdrücke auch noch als Liste verfügbar. DXF-Export ist möglich, und zwar ein nativer DXF-Export mit Symbolisierung, soweit sie möglich ist, Label-Export und es wird die Version AutoCAD 10.09 unterstützt. Dann, was die meisten, die vielleicht neu angefangen haben, gar nicht anders kennen, mit 2.4 ist Multithreaded Rendering eingeführt worden. Das heißt, es wird parallel die Karte aufgebaut. Die Folge ist, dass jeder Layer, der einzeln gezeichnet wird, dass man das Aufbauen der Karte unterbrechen kann, dass man interagieren kann mit der Karte, während die Karte noch erstellt wird im Desktop. Und dadurch wird die ganze Interaktion, das Aufbau der Karte ist letztendlich nicht schneller, aber die Interaktion ist flüssiger, man kann zoomen und pannen, während die Karte aufgebaut wird und so weiter. Ist heute für die Einsteiger von Ihnen wahrscheinlich gar nicht anders vorstellbar. Der Browser ist verbessert worden, also der Cookies-Browser, multithreaded. Jeder Eintrag im Browser ist ein eigener Thread, dadurch ist der Aufbau der Karten sehr viel schneller, PostGIS-Datenbank ist sehr viel schneller. Und auch der letzte Zustand des Browsers wird beim Start wieder hergestellt. Das heißt, wenn Sie 3 Postgres-Datenbanken offen hatten, sind die auch beim nächsten Start des Browsers wieder offen, ohne dass Sie jetzt alle wieder einzeln öffnen müssen. Cookies-Server ist einiges Neues dazugekommen. Andererseits Logging ohne Debug-Modus, wichtig für die, die einen Server betreiben. Die können dann im Log nachgucken, was eigentlich nicht funktioniert, wenn was nicht funktioniert. Aber was sicher eine interessante Neuerung ist, dass man Python in Cookies Server einbetten kann und ein Pre- und Post-Processing vor dem Ausliefern der Karte, also vor dem Rendern und nach dem Rendern der Karte einfügen kann. Das ist interessant, um zum Beispiel ein Wasserzeichen einzusetzen, was dann nicht manipulierbar ist von dem Anwender und so weiter. So. Da muss man danken natürlich. All das ist ja nicht aus der Luft entstanden, sondern das ist weitgehend von diesen Personen. Ein paar sitzen hier. Jürgen und Marco zum Beispiel und andere sitzen zu Hause im Büro und arbeiten dafür, dass wir alle hier sitzen können. Nein, es gibt eine ganze Reihe Leute, 13 sind es, habe ich eingangs erwähnt, das sind so die wichtigsten. Viele andere weitere Beitragende wären auch noch zu erwähnen, die kleine und große Codebeiträge leisten. Da muss man natürlich allen denen danken, die diese neuen Features und Bugfixes finanziert haben, weil auch die sind nicht einfach so entstanden. Ich habe gesagt, bei der Rot-Grün-Blindenkarte, die hat jemand haben wollen, der hat die auch finanziert. Und das sind zum Beispiel die Cookies-User-Gruppe in der Schweiz, das sind die Städte Uster, Morsch, Genf, Vevey in der Schweiz, Kantone wie der Kanton Solothurn, Glarus, Basel, Landschaft in der Schweiz, aber auch in Frankreich, die Weltbank, die NIVA in Neuseeland, viele, viele Cookies-Sponsoren, große wie kleine, die leisten einen Beitrag dazu und das führt dazu, dass diese Entwicklungen überhaupt gemacht werden können, weil das sind alles professionelle und bezahlte Entwicklungen. Und ich spreche Sie alle damit an hier. Wenn Sie also was brauchen, dann melden Sie sich. Aber was kommt? Der Ausblick. Der Ausblick ist, was ist in der Entwicklung? In der Entwicklung ist eine ganz wichtige Entwicklung, die wird von uns gemacht im Auftrag des Kantons Solothurn. Und zwar wird QGIS um die Verwendung von Kreisbögen erweitert. Die Geometrieklasse von QGIS intern für die Entwickler wird komplett neu erstellt. Und mit dem Ziel und mit dem Ergebnis, dass Kreisbögen, wie sie in der Vermessung zum Beispiel verwendet werden, nativ in Cookies verwendet werden können. Und zwar, wenn wir das anschauen, der Geometrie-Kernel ist komplett neu entwickelt. Es gibt 3D-Geometrien in Cookies in Zukunft. Die Unterstützung von X, Y, Z und M, was heute nicht möglich ist, wird möglich sein. Gleichzeitig die Kompatibilität zu den früheren Geometrien ist gegeben und es gibt erweiterbare Geometrietypen. Also man kann beliebige weitere Geometrietypen im Prinzip hinzusetzen. Also zum Beispiel Bezier-Kurven und so weiter. Die Kreisbögen sind ISO SQL MM Curve Geometry Types, die unterstützt werden und die werden vor allen Dingen mit PostGIS, aber auch mit Oracle Spatial und MS SQL, soweit ich weiß, auch unterstützt. Momentan ist die Entwicklung so, dass vor allem die PostGIS-Kreisbögen unterstützt werden. Dazu gibt es Editierwerkzeuge, um mit den Kreisbögen zu arbeiten, also Radius, Start- und Endpunkt zum Beispiel, so wie sie in der Vermessung eben definiert werden. Wir erwarten, dass die Kreisbögen in der Version 2.10 released werden. Sie sind zurzeit im Test und die Entwicklung ist abgeschlossen, die erste Entwicklung, und wir sind in der Beta, im Beta-Test für die Kreisbogenunterstützung. Ja, wenn Sie weitere neue Features haben wollen, die Sie interessieren, Entwickler, ich spreche die unter Ihnen an, die Entwickler sind, ob es nun Python ist oder C++, sind herzlich willkommen. Oder aber, wenn Sie kein Entwickler sind und Sie neue Features benötigen, beauftragen Sie einen. Beauftragen Sie einen Entwickler, eine Firma, die Ihnen dieses gewünschte Feature entwickelt. So wie das andere eben die genannte, der Auszug von den genannten auch gemacht haben und QGIS zu dem gemacht haben, was QGIS heute ist. Und das eine Jahr, und da ist sehr viel passiert, in den vier Releases oder drei neuen Releases zwischen 2.2 und 2.8 entwickelt haben. Ich denke, jetzt bin ich in der Zeit. Ich danke und für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch Pirmin Kalberer und Marco Hugentobler, die einen großen Beitrag zu diesem Vortrag geleistet haben. Marco Hugentobler vor allen Dingen als technischer Direktor des QGIS-Projektes, der die gesamte Entwicklung unter seinen Fittichen hat und dafür sorgt, dass das Ganze seinen geregelten Weg geht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Horst. Schön für das Zeiteinhalten. Die Wege sind ja hier auch weit, wenn man einen Raum wechseln möchte. Besonders schön fand ich, was nicht möglich ist, wird möglich sein. Da können wir uns ja auch sehr viel freuen. Gibt es Fragen zu diesem Vortrag? Ja, bitte. Ich gebe Ihnen mal das Mikro, dann können alle mithören.
Ja, ich hätte eine Frage zu Plugins, die mit älteren Versionen geschrieben worden sind, ob die unter der neuen Version auch laufen oder ob der Umstellungsaufwand groß oder klein, oder kann man das so sagen?
Das ist in der Tat so, das kommt auf das Plugin an. Es gibt Plugins, die laufen erst ab einer bestimmten Version. Eine Software, die sich so stark verändert, hat auch Konsequenzen auf Plugins. Also es ist nicht sichergestellt, dass ein Plugin, was Sie mit heute entwickeln, auch in der tieferen Version läuft. Das ist vor allen Dingen so. Aber die Plugins, die mit unter QGIS 2 entwickelt wurden, sollten eigentlich auch mit 2.8 laufen. Ja. Also in dem Zweier Release-Strang ist die API kompatibel. Es kamen aber neue Klassen hinzu, neue Methoden hinzu, die dann die Aufwärtskompatibilität nicht unbedingt sicherstellen. Ja.
Okay, danke. Gibt es weitere Fragen? Wenn ja, vielleicht auch während die ersten schon den Raum wechseln. Ich sehe keine Wortmeldung, dann machen wir mal hier 4 Minuten die Mikrofone aus und machen dann gleich weiter.